Willkommen zu Spaziergängen mit Sicherheit. In diesem Podcast gehen wir auf Entdeckungstour in die Welt der Informationssicherheit. Wir unterhalten uns über Gefahren und Herausforderungen, die in der digitalen Welt lauern und wie man sich davor schützen kann. Ob Sie ein Geschäftsführer oder IT-Profi sind oder einfach nur mehr über das Thema erfahren möchten, der Podcast bietet für jeden etwas. Lassen Sie uns gemeinsam auf unserem Spaziergang mit Sicherheit die Welt der Informationssicherheit erkunden und die Welt ein bisschen sicherer machen. Hallo und willkommen zur 22. Folge des Podcasts Spaziergang mit Sicherheit. Mein Name ist Florian Franke und ich habe für euch heute nochmal das Thema NIS 2 vorbereitet und beleuchte da nochmal einen separaten Punkt. Bevor wir damit aber starten, möchte ich nochmals für die B-Sides München am 14. und 15. Oktober Werbung machen und vielleicht sehen wir uns ja dort. Nun aber zum Thema der Episode. Worüber sprechen wir heute? Das Thema lautet die NIS 2 EU-Richtlinie und was die Hauptänderung ist, wenn man bereits ein Informationssicherheitsmanagementsystem auf Basis der ISO IEC 27001 hat. Wer schon länger einen Podcast hört, weiß, dass ich ein großer Fan der 27001 bin. Und ich möchte heute einfach darauf eingehen, was habe ich bereits schon erfüllt? Wie passt sich denn das Vorgehen an, wenn ich bereits ein ISMS implementiert habe? Solltet ihr die letzte Episode noch nicht gehört haben, nochmal in Kürze, worum es bei NIS 2 bzw. bei der NIS 2-Richtlinie geht. Die EU hat mit der NIS 2-Richtlinie zur Erhöhung der Cybersicherheit den europäischen Rahmen für betreiberkritische Infrastrukturen bezüglich Informationssicherheitsmindeststandards in der EU festgelegt. Was heißt das? Im Grunde hat die EU einen Rahmen festgelegt und Anforderungen definiert, welche kritische Infrastrukturen, sprich Gas, Wasser, Strom, grob gesagt, was die denn erfüllen müssen, um sich vor Hackerangriffen entsprechend zu schützen. Dadurch, dass es eine EU-Richtlinie ist, muss es erst ein nationales Gesetz umgemünzt werden und die Umsetzung erfolgt dann durch ein Artikelgesetz, wie es auch beim BC-Gesetz auch schon war, beziehungsweise damals bei Kritis, als es neu war. Und das wird voraussichtlich im März 2024, spätestens im Oktober 2024 dann kommen. Was ist denn von Unternehmen grob zu tun, um NIS 2 umzusetzen? Als erstes muss das Thema Informationssicherheit nachweislich in der Führungsebene verankert werden und es muss ein Informationssicherheitsmanagementsystem, ein ISMS, implementiert werden, welches Vorgaben für IT und Mitarbeiter definiert. Sprich, die Management-Awareness muss nachgewiesen werden und ein geordneter Umgang mit der Informationssicherheit muss nachgewiesen werden. Als Teil des Ganzen muss ein Risikomanagement zur Bewertung und Behandlung von Informationssicherheitsrisiken eingeführt werden, das auch die Informationssicherheitsrisiken bei Lieferanten und Dienstleistern behandelt bzw. identifiziert. Also ganz wichtiger Punkt, das heißt, die Informationssicherheit hört nicht bei den Unternehmensgrenzen auf, sondern zieht auch die Lieferanten mit ein, was meiner Meinung nach auch großen Einfluss auf die Breite beziehungsweise auf die Abdeckung von NIS 2 haben wird. Weil natürlich, wenn ich selber unter NIS 2 falle, ich sage dann natürlich meinen Dienstleistern auch, ne, ich sollte die Anforderungen schon auch erfüllen, sodass es dann größere Einschlag hat. Aufbauend auf das Risikomanagement müssen dann technische und operative und organisatorische Maßnahmen und Awareness-Maßnahmen, also Schulungsmaßnahmen umgesetzt werden. Und last but not least muss sich ein Unternehmen auf einen Informationssicherheitsvorfall vorbereiten, die Meldung ans BSI in den Prozess integrieren und das Ganze auch mit entsprechenden IT-Notfallplänen unterfüttern, um dann auch auf entsprechend kritische Vorfälle auch entsprechend vorbereitet reagieren zu können. Also das Thema Incident Management und das Thema Business Continuity Management. Wenn man das Vorgehen jetzt hört, dann ist es meiner Meinung nach vergleichbar zu den Inhalten, die man bereits aus der 27001 kennt. Und somit ist man schon gut vorbereitet auf NIS 2, wenn man bereits ein ISMS auf Basis der 27001 hat. Und man kann das Vorgehen entsprechend anpassen. Was muss man denn dann trotzdem noch machen? Als wichtigsten Schritt muss man zu Beginn abgleichen, ob denn der Geltungsbereich des ISMS bereits den Geltungsbereich abdeckt, der auch unter NIS 2 fällt. Es können ja unterschiedliche Themen sein. Als Dienstleister kann ich nur meinen Rechenzentrumsbetrieb in der 27001 haben, aber unter Kritis fällt das gesamte Unternehmen zum Beispiel. Das muss man natürlich entsprechend abgleichen. Für Kritis damals, als Kritis eingeführt wurde, wurde vom BSI auch Anforderungen definiert für den Geltungsbereich. Das heißt, das kann man als Handreichung auch mal zugrunde legen. Ist denn die Definition vom Geltungsbereich ausreichend auch für Kritis? Deckt es das denn ab? Nachdem es noch nichts Neues natürlich gibt, kann man das auf jeden Fall mal herziehen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Sollte da natürlich eine Abweichung sein, dann muss der Scope des ISMS auch entsprechend erweitert werden, mit allen Konsequenzen, die das dann natürlich nach sich zieht. Wie zum Beispiel zum Erfassen von weiteren Assets, Erfassen neuer Risiken, Schulen weiterer Mitarbeiter, also alles drum und dran. Bezüglich der Schutzziele spricht man bei der ISO IEC 27001 typischerweise ja von den drei Schutzzielen Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Vertraulichkeit bedeutet, dass der Zugang zu Informationen auf Personen mit den entsprechenden Befugnissen beschränkt ist. Verfügbarkeit bedeutet, dass Informationen dann verfügbar sind, wenn sie benötigt werden, also zur richtigen Zeit. Und Integrität bedeutet, dass die Informationen vollständig und korrekt sind. Also zusammengefasst, die richtige Person mit dem richtigen Zugang erhält zur richtigen Zeit Zugriff zu den richtigen Daten. Es ist aber so, dass man bei NIS 2 nicht von drei Schutzzielen, sondern von vier Schutzzielen spricht. Neben den bereits drei genannten kommt hier noch die Authentizität als Schutzziel dazu. So, was bedeutet Authentizität? Authentizität bedeutet, dass die Echtheit und Glaubwürdigkeit eines Objekts bzw. Subjekts anhand einer eindeutigen Identität und charakterischen Eigenschaft überprüfbar ist. Sprich, die Identität einer Quelle oder Kommunikationspartners ist zu verifizieren und die Kommunikationswege so sicher wie möglich zu gestalten, zum Beispiel mit Hilfe von Verschlüsselungen und oder Zertifikaten. Die Authentizität ist selber eng mit der Integrität verknüpft und ist manchmal ein bisschen schwieriger abzugrenzen, aber ist einfach ein weiteres Schutzziel, das man berücksichtigen muss. Für die NIS2-Compliance müssen dann alle vier Schutzziele im Rahmen vom Risikomanagement berücksichtigt werden. Und sofern eine Schutzbedarfsfeststellung durchgeführt wird, sind ja auch alle vier Schutzziele zu betrachten und zu bewerten. Das ist das, was ich gerade schon gemeint habe, ist dann halt, man betrachtet nicht nur Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität, sondern gleich alle vier. Beim Risikomanagement gibt es noch eine weitere Anpassung, und zwar muss man sicherstellen, dass das Risikomanagement dem Allgefahrenansatz folgt. Das bedeutet, dass einfach alle Gefahrenarten wie Naturgefahren, technologische Gefahren und so weiter berücksichtigt werden. Eine Liste der Gefährdungen kann man einfach aus dem IT-Grundschutzkompendium rausziehen. Das sind halt die elementaren Gefährdungen. Und die muss man halt auch abgleichen, weil es treffen zu, wenn man Asset-basiertes System hat, dann gegebenenfalls auch für alle Assets alle Gefahrenarten abgleichen, sodass man dann ziemlich sicher auch mehr Risiken dann erfassen wird, als man es bisher tut, einfach aus Transparenzgründen. Wenn man diese drei Punkte abgearbeitet hat, sprich Abgleich von dem Scope, Erweiterung der Schutzziele um das Weitere und sicherstellen, dass man den Allgefahrenansatz umgesetzt hat, dann ist man der erfolgreichen Umsetzung bzw. der erfolgreichen Compliance zu NIS 2 schon deutlich näher. Dann ist es halt noch wichtig, dass man noch abgleicht, welche weitere Maßnahmen, die jetzt von NIS 2 gefordert werden, umgesetzt werden müssen, um dann eben noch das eine oder andere Detail zusätzlich noch mit abzudecken, das von NIS 2 gefordert wird. Das ist jetzt bewusst auch so allgemein gehalten, wenn man das gar nicht so genau sagen kann. Das kommt einfach auf den Einzelfall drauf an, was vom Unternehmen, was ist schon da, was ist nicht da. Und da ist das, was ich in der letzten Episode schon gesagt habe mit der Gap-Analyse, das muss man einfach selber dann einfach abgleichen. Oder externe, wie ich zum Beispiel, dass die da unterstützen, wo man dann sagt, ja, okay, das und das ist da noch zu tun. Es gibt sicherlich auch noch das eine oder andere Detailpunkt vielleicht beim Risikomanagement zu beachten, dass eben keine relevanten Risiken einfach so akzeptiert werden können, sondern es muss dann auch eine Risikobehandlung stattfinden. Aber das kommen auf jeden Fall, gehe ich davon aus, auch vom BSI noch weitere Handreichungen, wie es damals bei Kritis eben auch schon war. So, letzte Woche hatten wir ja schon ein bisschen über den Anwendungsbereich von NIS2 geredet und das ist natürlich eine wichtige Frage, falle ich denn überhaupt unter NIS2? Hier möchte ich noch auf ein kleines nettes Tool verweisen, das mir ja auf meinem LinkedIn-Feed über den Weg gelaufen ist und das ist das Tool NIS2-Check, wo man einfach prüfen kann anhand von gewissen Fragen, ob man denn voraussichtlich unter NIS2 fallen wird. Das Tool wurde von Reuschlaw erstellt, auch Beratungsunternehmen beziehungsweise eine Rechtsanwaltskanzlei, glaube ich. Großes Lob dafür und ich fand es sinnvoll, schnell, zügig gemacht und ihr findet das Tool unter nis2-check.de. Link aber auch in den Shownotes. So, das war's auch schon wieder für diese Episode. In dem Sinne wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Absichern eurer Unternehmen und wenn jemand Unterstützung benötigt, dann meldet euch einfach. Und bei Fragen oder Anregungen könnt ihr mich entweder über LinkedIn oder per E-Mail unter info@infosec-podcast.de kontaktieren. Und was mich wirklich mal interessieren würde, ob ihr es besser findet, wenn Gäste dabei sind oder wenn ich alleine über ein Thema im Grunde referiere oder rede. Gebt doch mir da einfach mal ein bisschen Feedback, würde mich freuen. Ansonsten ende ich so, wie ich angefangen habe. Ich mache nochmal Werbung für die B-Sides München am 14. und 15. Oktober und dann in diesem Sinne, ciao und bis zur nächsten Episode.